Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Um zwei ganz unterschiedliche Generationen geht es heute hier bei uns. Wir schauen auf das schwierige Aufwachsen der Millennials zwischen Gameboy, Britney Spears und globalen Krisen mit einem neuen Stück am Nationaltheater Mannheim. Und wir besuchen eine Probe am Hessischen Landestheater Marburg, wo ein Projekt mit Laien nach den Gründen für die Altersarmut bei Frauen fragt. Jetzt in Rang 1. Falls dieses Geräusch bei Ihnen intensive Gefühle auslöst. Oder auch dieses. Dann gehören Sie ziemlich sicher zur Generation der irgendwann zwischen 1980 und Mitte der 90er Jahre Geborenen, für die das Internet erstmals selbstverständlicher Begleiter durchs Leben wurde. Die Millennials oder auch Generation Y genannt wurden viel erforscht, viel kritisiert und über alledem sind sie irgendwie plötzlich erwachsen geworden. Ein neues Stück am Nationaltheater Mannheim widmet sich nun den Millennials und ihrem oft komplizierten Verhältnis zur Gegenwart. Generation Lost heißt es, geschrieben hat es der griechische Dramatiker Greg Liakopoulos und gerade in den Proben für die Premiere ist der Regisseur und selbst Millennial Branko Janak. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Generation Lost, das ist schon im Titel ein Spiel mit der Lost Generation, also der verlorenen Generation. Das meinte mal die Geburtsjahrgänge so kurz um oder kurz vor 1900, also diejenigen, für die der Erste Weltkrieg die prägende Erfahrung ihrer Jugend war. Jetzt könnte man meinen, das hat mit den Millennials eigentlich gar nichts zu tun, oder täuscht das?
Nicht so wirklich. Also wir sind auch eine Generation, die in so Krisen aufwächst. Ich würde es jetzt nicht vergleichen mit Aufwachsen in den Weltkriegen, aber wir sind eben auch die Generation genau 100 Jahre später, auch wieder an einer Jahrtausendwende. Vielleicht ist das irgendwie darin veranlagt.
Es gibt ja gerade eine sehr, sehr große Sehnsucht auch nach dieser Zeit, in der die Millennials aufgewachsen sind, also vor allem die 1990er Jahre, da gibt es so einen regelrechten Retro-Trend. Vermittelt das Stück von Greg Liakopoulos eine Idee davon, warum heute so viele melancholisch an dieses Jahrzehnt zurückdenken?
Greg Liakopoulos wirft den Millennials ja zu Recht, würde ich auch sagen, vor, die ewigen Jugendlichen zu bleiben. Die Teenager, die zwar in erwachsenen Körpern drinstecken, aber selbst nicht erwachsen sind. Und ich glaube, da kommt auch eben natürlich diese 90s-Nostalgie, Anfang 2000er-Nostalgie drin vor. Ne? Also was für Zeiten ist man aufgewachsen, mit was für Serien ist man aufgewachsen. Viel erste Technik, sehr viel amerikanischer Musikeinfluss, viel Pop-Einfluss, viel Mainstream. Alles war so sehr gut und so sehr wohlbehütet. Ne? Und dann ist man auf einmal danach, in den 2000ern wird man da so erwachsen und stellt irgendwie fest, da ist vielleicht doch alles gar nicht so, wie man sich das irgendwie alles so einbildet. Wir hatten in der Produktion verschiedene Interviews gelesen und ein Interview sagte auch, wenn man sich an 9/11 erinnern kann und weiß, was man da gemacht hat, gehört man so richtig zu den Millennials. Mhm. Weiß ich noch, ich bin aus der Schule nach Hause gekommen und mein Vater saß vorm Fernseher und dann war man sehr geschockt, was denn doch so passieren kann. Also ich glaube, das ist natürlich so das Ding, man wächst so sehr wohlbehütet auf, oder im besten Fall wohlbehütet auf und muss dann aber der Realität ins Auge gucken. Und deswegen sind die 90er natürlich eine sehr schöne Basis, wo alles sehr einfach war und wo man irgendwie Tetris auf dem Gameboy spielen konnte. Und das war irgendwie dann die gute Zeit. So.
Ja, sagen ja viele, dass die 90er sich tatsächlich eher aufspannen zwischen den Jahren 89 und 2001, also dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Fall der Berliner Mauer und dann eben den Anschlägen vom 11. September in den USA, die ein neues Zeitalter eingeläutet haben. Das Stück von Greg Liakopoulos ist ja jetzt keine melancholische Zeitreise, obwohl viel so 90er und frühe 2000er Popkultur darin vorkommt, inklusive zum Beispiel mehrerer Seiten so unauslöschlicher TV-Werbeslogans aus der Zeit, die, wenn man in diesen Jahren aufgewachsen ist, sich einem, glaube ich, wirklich so auf alle Zeit eingebrannt haben. Es geht aber auch viel mehr um diese Schwierigkeiten, die die VertreterInnen der Generation im Hier und Heute haben. Wie äußert sich das denn?
Ich glaube, das ist sehr so das Aufwachsen in den Krisen und aus dem Grund auch, glaube ich, die Rückbesinnung so in die 90er. Aber die Realität ist auch, dass eben diese Millennial-Generation in einer sehr unsicheren Welt aufwächst, mit der Wirtschaftskrise, mit der sogenannten, in Anführungszeichen, Flüchtlingskrise, mit Covid natürlich, dass man da einfach sehr unsicher auch ist. Und das versuchen wir im Stück in verschiedenen Szenen zu untersuchen. Wie sieht es aus, auch mit einem Aufkommen von rechter nationalistischer Gewalt. Wie verhält man sich dazu? Wie verhält man sich in dem ersten Lockdown? Also es spielt ja in Griechenland zu großen Teilen. Griechenland, das sehr hart von der Finanzkrise getroffen ist und einer Rückkehr nach Athen und einer Stadt, wie sich das verändert. Und ich glaube, das ist auch sehr dieses 90er-2000er-Unterschied. Man kommt dann zurück in eben eine Stadt, die man verlassen hat, dann Anfang der 2000er, die sich dann entweder verändert oder eben nicht verändert, aber man selber verändert sich und kehrt dann dahin zurück. Und das ist auch sehr viel so diese Nostalgie, dann natürlich nach Hause kommen zu wollen, wo eine Sicherheit und eine Vertrautheit herrscht.
Es gibt ja zum Beispiel so eine viel zitierte Studie auch über die Millennials aus dem Jahr 2014. Da wird der Begriff Ego-Taktiker geprägt. Also, dass die Millennials vermeintlich alle zu treffenden Entscheidungen im Leben nach den Vorteilen abwägen würden, die das für die eigene Person hat oder eben auch den Nachteilen. Das gelte gerade auch fürs Politische. Und Sie haben das Politische jetzt gerade schon angesprochen. Das Stück ist ja voll von politischen Inhalten, voll von politischen Krisen auch. Also die Finanzkrise, haben Sie gesagt, auch die Auswirkungen der Austeritätspolitik in Griechenland. Es geht um die Pandemie, es geht um Krieg. Gleichzeitig dieses Narrativ, dass die Millennials allenfalls die private Lebensführung als politisch empfinden, also wie man sich so den Alltag gestaltet und darin versucht, so das Bestmögliche zu tun. Hat das nicht mittlerweile eigentlich ausgedient angesichts der auch breiten Protestbewegungen, die wir heute erleben? Oder ist das eher schon die Generation, die danach kommt?
Nee, ich würde schon sagen, das sind auch sehr stark die Millennials. Also ich glaube, da wird jetzt viel der nächsten Generation zugeschrieben, was aber auch sehr viel die Millennials ist. Was bei den Millennials der Fall ist, ist, dass sie sehr vergleichen, würde ich sagen, was ist zu meinem eigenen Gunsten, wie verhalte ich mich auf dem Arbeitsmarkt, welche Arbeitsbedingungen kann ich vertreten und wie weit will ich mich privat dafür aufopfern, einfach einen Job zu haben oder sollte sich der Job nicht mehr nach mir richten? Und ich glaube, diese ganzen Krisen wirken sich sehr auf das Private aus, auf mein privates Leben, auf meinen privaten Alltag, wie ich zurückgeworfen bin, was für Entscheidungen ich treffe, welche Opfer bringe ich. Und da setzen, glaube ich, die Millennials schon ihr eigenes Wohl an erstere Stelle. Und das hat Konsequenzen.
Ich glaube, das hat auch eine Menge zu tun mit der Art, wie Millennials aufgewachsen sind, so im jungen Internet auch, also wo es ja viel darum geht oder darum ging, sich auch abzusetzen, auch über Geschmack abzusetzen, also auf keinen Fall Mainstream zu werden. Das war, glaube ich, ein ganz großes Thema, auch so in den späten 90er Jahren, als man anfing, über so Internetplattformen auch den eigenen Musikgeschmack zu teilen und sich damit möglichst zu distinguieren. Es gibt ja in dem Stück auch eine ikonische Musikfigur dieser Zeit, das ist Britney, die sozusagen exemplarisch das Schicksal der Generation Y trägt. Wieso ist sie die ultimative Millennial?
Ach, die Go-To-Millennial schlecht weg. Ich glaube einmal, weil wir sehr mit der aufgewachsen sind. Ne? Das ist eine junge Frau, die 98, 99 Weltstar wurde, zum Sexsymbol geworden, von der Teenagerin zum Sexsymbol, weiter zur Mutter, aber auch gestürzt, zur nicht mehr selbst handlungsfähigen Person erklärt worden. Also Greg Leacopoulos nutzt Britney als Millennial aus zweierlei Hinsicht. Einmal 81 geboren, also den ganzen Altersrahmen abgreifen soll und die aber dann auch wieder von ihren Eltern entmündigt wurde, also wieder zu einem ewigen Teenager gemacht. Und das ist natürlich eine sehr schöne Vorlage und macht sehr viel Spaß, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, die im Grunde exemplarisch nicht erwachsen werden darf, also wie man ja auch vielen Vertretern der Generation nicht zugesteht, so richtig jetzt erwachsen zu sein oder wie sie sich vielleicht teilweise auch selber nicht zugestehen oder nicht eingestehen wollen, dass sie jetzt erwachsen sind und Verantwortung eben tragen müssen. Sie sind so ziemlich alle, die an dieser Produktion beteiligt sind, selbst aus den Millennial-Jahrgängen. Wie viel Eigenes bringt man da auch mit in so eine Inszenierung und wo muss man andersherum vielleicht auch dem Drang widerstehen, diese Erfahrungen so komplett zu universalisieren? Weil Sie hatten es ja am Anfang schon angedeutet, ganz die gleichen Erfahrungen machen dann doch nicht alle.
Nee, genau. Also ich glaube, das ist irgendwie die große Challenge da, rauszufinden, wie viel packt man da aus eigenen Erfahrungen rein, aber auch die große Freude. Also macht sehr viel Spaß, das aufzuladen mit eigenen Erfahrungen aus dem ganzen Produktionsteam. Auch hilft es, weil eben der Autor ja Grieche ist, das irgendwie mehr nach Deutschland zu holen. Und gleichzeitig ist es natürlich sehr viel Kill Your Darlings auch, weil man sich sehr schnell in der Nostalgie eben verliert und da eben die Subjektivität der eigenen Erfahrungen mehr wertschätzen muss, als zu behaupten, das wäre jetzt das Objektive aller Millennials. Wir versuchen gemeinsam, das zu untersuchen und zu gucken, was steckt denn da in den drin und wie vielschichtig ist denn das, und das macht sehr viel Spaß.
Generation Lost, eine theatrale Erkundung der Millennial-Generation, zu sehen ab 18.04. am Nationaltheater Mannheim. Regie führt Branko Janak, mit dem ich hier gesprochen habe. Herr Janak, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank, wünsche ich auch.
Die Expertinnen und Experten des Alltags sind aus dem Theater nicht mehr wegzudenken. Das meint Menschen, die besonders gut wissen, wovon sie erzählen, weil sie die Probleme und Situationen, um die es geht, selbst erleben oder erlebt haben. Aus dem Alltag treten sie auf die Bühne und berichten. Zum Beispiel auch am Hessischen Landestheater in Marburg ab heute über den Zusammenhang von Mutterschaft und Altersarmut. Es geht also um Frauen, die sehr oft noch immer alle Formen von Hausarbeit, Kindererziehung und Pflege der Alten übernehmen, natürlich unbezahlt. Auch deshalb leben sie später oft in extrem prekären Verhältnissen. Wie sieht ein solcher Abend im Theater aus? Michael Lages war für uns bei einer Probe von Spiel 67.
Wer beim Stichwort Altersarmut einen Abend vom Seniorenclub des Theaters erwartet, ist auf dem Holzweg. Die Frauen und Mütter sind jung, die hier den Älteren begegnen.
Die Jüngste ist 19, die Älteste ist 73. Natürlich haben wir dann jetzt ganz viele verschiedene Perspektiven drauf. Ne? Also ist die Perspektive von der Tochter ebenso wie die Perspektive von der Person, die in Altersarmut lebt oder potenziell davon betroffen ist.
Sagt Annalena Maas, die als Regisseurin zum Produktionskollektiv vom Spiel 67 gehört, neben Jurin Gradenwitz aus dem Marburger Ensemble, der seit langem in der freien Szene und als Dozentin erfahrenen Ute Rauwald und Bühnenbildnerin Nadine Wagner. Feel Force nennt sich die Gruppe. 67, das ist ja das aktuelle Renteneintrittsalter, aber natürlich spielt der Titel auch an aufs Spiel 77, das hat den 70er Jahren einen Zusatzgewinn bei Toto- und Lottowetten ermöglicht. Zusatzgewinn ist hier dringend nötig, denn gerade Frauen sind betroffen von Armut im Alter. Und das hat System, sagen Annalena Maas und die Expertinnen dieses Abends.
Frauen kriegen die Hälfte der Rente von Männern. Und das ist kein Zufall, das ist Struktur. Und natürlich gibt es auch arme Männer, aber wir reden hier von Menschen, die wirklich ihr Leben lang arbeiten. Und es ist strukturell bedingt, es ist einberechnet, dass diese Frauen arm sind.
Entschuldigt bitte, dass ich hier kurz dazwischen gehe. Ich will auch gar nicht stören. Ich dachte nur, es ist ganz gut zu wissen, dass Frauen, die pflegen, im Durchschnitt 45 bis 60 Jahre sind. Die pflegen die Eltern, die eigenen oder die des Partners oder sogar beides. Männer, die pflegen, sind im Durchschnitt 80 Jahre. Die pflegen denn überhaupt nur die Partnerin?
Ich habe in der Situation, die mich in diese Altersarmutszeit geführt hat, ganz unterschiedliche Dinge erlebt. Auf der einen Seite war das erstmal natürlich ein Schock, weil mir klar wurde, ich habe auf einmal viel zu wenig Geld, von dem ich eigentlich nicht leben kann. Und das macht es nötig, dass ich jetzt den Staat in Anspruch nehme und Grundsicherung beantrage. Und wenn man Grundsicherung bekommt, dann braucht man wirklich jeden Cent.
15 Frauen aus Marburg und umzu hatten sich für die Mitarbeit am Theaterprojekt interessiert. 9 davon stehen ab heute Abend auch auf der Bühne. Und wie authentisch alles auch klingen mag, kaum jemals erzählt eine im Team die eigene Geschichte. Diese Form von Distanz zum eigenen Erleben hilft, meint Annalena Maas.
Wir haben die Geschichten durchgetauscht und das hat natürlich auch total ermutigt. Also dass man immer wieder so einen Schutz hatte. Man hat im kleinen Rahmen Privates geteilt. Aber es ist nicht so, dass die Menschen, also die Geschichten, die man heute Abend hört, wirklich von den Körpern kommen.
Schon im vorigen Sommer begann die Recherche, auch international. In anderen Kulturen ist es offenbar viel selbstverständlicher, dass etwa Kinder Eltern pflegen bei sich zu Hause, schon weil vom Staat nichts zu erwarten ist.
But to some degree everything is kind of done, not by the help of the country, but mostly by the help of the families. We are a very traditional country in terms of the attitude of children towards their parents.
Das Spiel auf der Bühne fühlt sich leicht an und sehr kollegial. Etwa in der ironischen Spiel 67-Parodie, in der Rentenpunkte zu gewinnen sind. Gesucht wird ein für die klassische Rolle von Mutter und Frau angemessenerer Satz als dieser hier.
Sag du mir einfach, was ich tun soll.
Stattdessen sag doch lieber, Ich räume zuerst die Spülmaschine aus und dann putze ich die Küche. Ist die Reihenfolge für dich okay?
Und das Ensemble spielt und singt Radio. Dies ist Mutters ewiges Lieblingslied. Die Premiere heute Abend ist das eine. Das andere ist die Ermutigung, die die Expertinnen einander gegenseitig gegeben haben. Zusammen füllen sie jetzt Formulare aus fürs Sozialamt. Selbstbewusster treten sie dort auf. Und Gitarrenunterricht unter Freundinnen gibt es nun auch.
Es ist auf jeden Fall eine Gemeinschaft geworden, und die ganz viel darum gerungen hat, miteinander eine Wertebasis zu schaffen, von der aus man diese Geschichten erzählen kann. Und das merkt man total.
Werte schaffen für den gemeinsamen Alltag, das ist wohl gerade wichtiger denn je. Marburg ist ein Beispiel.
Michael Lages über Spiel 67, Nothing to Lose. Ein Abend über das Thema Altersarmut von Frauen ab heute zu sehen am Hessischen Landestheater Marburg. Weitere Termine morgen und am 19. April.
Die geniale Stelle.
Und die hat heute die Regisseurin Uta Plate für uns. Sie war vergangene Woche zu Gast in Rang 1 und sprach da auch über ein Mehrgenerationenprojekt, das sie gerade am Düsseldorfer Schauspiel zeigt. Zorn heißt der Abend, bei dem Uta Plate auch eine geniale Stelle erlebte.
Meine geniale Stelle ist, als in dem Probenprozess von Zorn, wo drei Generationen zusammenkamen, die Senioren, die Jugendlichen und die Kinder. Und wir haben einen Konflikt auf der Bühne gehabt. Die einen schrien die anderen an, ihr habt euch hier überhaupt nicht ums Klima gekümmert. Und die anderen schrien zurück, ihr wisst schon, was wir hier in Deutschland aufgebaut haben. Und ihr wisst schon, was passiert ist, nachdem die Berliner Mauer fiel, was wir alles finanziell geschultert haben. Und dazwischen sagten die Kinder immer, ihr hört uns nie zu. Und dann war die Szene vorbei, die Probe fing an und ich dachte, die Kinder rennen raus in die Pause. Und was sie taten? Sie rannten zu der Seniorin Anne, die sagte, ja, mit der Berliner Mauer, das haben wir doch geschultert. Und dann sagten die, was ist denn die Berliner Mauer? Kannst du uns davon erzählen? Und anstatt in der Pause wild rumzuspielen, saßen sich die Generationen gegenüber. Und es gab wirklich den Moment, dass Anne mit ihrem Käsebrot in der Hand den Kindern erzählte, was die Trennung von Deutschland war und was das für sie bedeutet hat, als die Mauer fiel und warum sie jetzt wieder so viel Angst hat. Und vorher saß Veronika, das Mädchen aus der Ukraine, die erzählen konnte von dem Dorf und der Stadt, wo sie herkam und dass da jetzt überall Schilder von Treten stehen. Das ist der Moment, wo Menschen zusammenkommen und Geschichte keine Lektion in der Schule ist, sondern im Augenblick miteinander erlebt und verhandelt. Und ich finde, so soll das Leben sein, so soll die Schule sein und so sollen auch öffentliche Orte sein, dass sie nicht mehr kommerzialisiert werden, sondern Generationen zusammenkommen können und miteinander sein können. Denn dann passiert auch das, was wir brauchen, ein Miteinander.
Uta Plate über einen Moment des Miteinanders während der Proben zu Zorn am Düsseldorfer Schauspielhaus. Das ausführliche Gespräch mit Uta Plate können Sie noch immer hören unter deutschlandfunkkultur.de. Das war's von Rang 1. Janis Elbira wünscht jetzt viel Spaß bei Vollbild.